Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Freitagsausgabe von Fazit. Eine Fülle von Premieren haben wir. Wiener Festwochen, dann Theorema, eine Opernuraufführung nach dem Film von Pasolini. Bei der Phil Cologne diskutierte Robert Habeck mit Peter Sloterdijk über den Klimawandel und eine Ausstellung in Berlin zeigt Fotografien und Installationen des Künstleraktivisten Trevor Paglen, bekannt für seine Observationen von Dingen, die eigentlich überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Die Wiener Festwochen feiern über einen Monat lang Theater, Oper, Musik, Tanz und bildende Kunst, eigentlich alles. Ein Highlight löst das nächste ab. Wir wollen über drei Premieren sprechen aus den letzten Tagen. Einmal war das Melancholic Ground von Doris Uhlig, dann A Day is a Hundred Years von Josef Wouters und Exodus von Michael Tarquiniani. Martin Pesel ist für Fazit dabei gewesen und meldet sich jetzt live aus Wien. Herr Pesel, fangen wir mal mit den frischsten Eindrücken an, mit Exodus, ein Stück vermutlich über das Thema Flucht, oder?
Tarquiniani hat seine in Georgien erfolgreiche dokumentarische Theaterserie in Wien fortgesetzt oder neu aufgelegt eigentlich. Das Prinzip dabei ist, keine SchauspielerInnen auf der Bühne zu haben und auch die ExpertInnen des Alltags keine einstudierten Handlungen vollführen zu lassen, sondern sie einfach im Vorfeld zu ihren Erlebnissen zu befragen. In diesem Fall lauter Menschen mit Fluchtbezug. Am Abend selbst stellen sie sich dann einfach hin und erzählen. Und die Idee ist, dass jeden Abend dramaturgisch eine Fluchtbewegung nachgezeichnet wird, von der Entscheidung zu fliehen bis zum Ankommen, und zwar in 5 Kapiteln mit verschiedenen Personen. Das Besondere daran ist, dass alle diese Menschen, die in Wien natürlich in einem relativ aufwendigen Prozess erst gefunden werden mussten, nur ein einziges Mal auftreten. Dann erzählen sie etwas und kehren nicht einmal mehr zum Schlussapplaus zurück, geschweige denn für eine weitere Aufführung. Es soll also alles ganz natürlich und ursprünglich bleiben. Es führt natürlich dazu, dass das Bühnengeschehen etwas Holpriges, Sperriges erhält. Aber das nimmt man natürlich einem Vater nicht übel, der seiner Tochter die Gegend in Syrien beschreibt, aus der er mit ihrer schwangeren Mutter geflohen ist. Oder den beiden jungen Männern aus, ich glaube, Afghanistan, die sich erst in der Unterkunft für Geflüchtete in Österreich kennengelernt haben und seitdem befreundet sind und gemeinsam Lieder schreiben. Ist man sehr wohlwollend. Dennoch fürchte ich, hat mich dieses Unterfangen heute nicht recht überzeugt. Erstens hat sich in den heutigen 5 Kapiteln der Bogen einer Fluchtgeschichte, der ermöglicht das ja auch alles ein bisschen allgemeingültig zu betrachten, nicht ganz eingelöst. Das kann bei den weiteren Vorstellungen natürlich anders sein. Und dann gab es in dieser bewusst rudimentär gehaltenen Inszenierung auch vermeintlich künstlerische Elemente, die mich eher abgelenkt haben, als mich in die Materie reinzuholen. Vor allem gab es hinter den Sprechenden eine Sandkiste, wo sich heitere Kinder und Jugendliche beim Bauen von Sandburgen abwechselten. Die trugen die ganze Zeit Kopfhörer, möglicherweise um die schlimmen Kriegsgeschichten nicht mit anhören zu müssen, und traten dann am Ende zusammen als die Gumpoldskirchner Spatzen, ein Kinderchor, der ein italienisches Lied sang. Und das klang dann so.
Ausschnitt aus Exodus von den Wiener Festwochen. Ein Stück, das unseren Kritiker Thomas Pesel nicht so ganz überzeugt hat. Herr Pesel, ganz anders, zumindest vom Inhalt her, das Stück von Josef Wouters, A Day is a Hundred Years. Das klingt ja, würde fast sagen, fast märchenhaft.
Ja, durchaus. Ich glaube, wir haben auch hier einen O-Ton dazu. Auch der ist musikalischer Natur. In dieser Arbeit des belgischen Szenografen Josef Wouters geht es ganz ums Sinnliche und vor allem ums Visuelle. Da ist das Bühnenbild der Star. Es gibt zwar auch PerformerInnen, aber die sind vor allem damit beschäftigt, kunstvoll angefertigte Bäume auf die Bühne zu stellen oder die ständigen Rotationen einer Drehscheibe zu demonstrieren. Wir können vielleicht nochmal in den O-Ton reinhören. Das ist die Hymne auf eine Klingel, die ständig läutet. Und ich erzähle Ihnen dann nachher, um welche Klingel es da geht.
Pesel, was ist das für eine Klingel?
Die wird mit Inbrunst besungen. O Klingel, du machst so viel Lärm. Und es ist die Klingel zum Dekoratelier der Kunstwerkstatt von Josef Wouters in Brüssel, deren Fassade wir auch immer wieder sehen auf der Bühne. Und den wir hier gehört haben, war ein Künstler aus Guinea namens Barry Ahmad Talib. Der arbeitet dort seit einiger Zeit als Hausmeister. Und im Rahmen dieses Abends wird auch seine Geschichte in Bildern erzählt oder angedeutet zumindest. Und es wird aber auch anhand verschiedener großer Kulissen, die ständig wandelnde Schauplätze ermöglichen, die Gentrifizierung und Hektik in Brüssel beklagt und versucht, die Zeit im Gegenzug ein bisschen zum Stillstand zu bringen. Das war ein sehr verträumter, etwas schrulliger Abend.
Hat Ihnen gut gefallen?
Hat mir gut gefallen.
Melancholic Ground von Doris Uhlich haben Sie auch noch gesehen. Der erste Teil einer Trilogie und eine Tanzuraufführung dazu. Anscheinend, so war es zumindest angekündigt, auf einem Spielplatz. Das klingt witzig.
Das war auch sehr witzig. Doris Uhlich ist eine sehr bekannte österreichische Choreografin. Die hat sich einen ganzen Haufen PerformerInnen genommen, drei davon mit Rollstühlen, und die auf einem Spielplatz im 22. Wiener Gemeindebezirk etwas weg vom Schuss versammelt und auf den ziemlich schrägen Spielgeräten verteilt, wo die dann zum Beispiel ganz langsam eine Rutsche runterrutschen oder an Wippen entlang tanzen oder diesen ganz typischen Doris-Ulrich-Shake vollziehen. Zuerst in so grauen, silbergrauen Weltraum, später pelzigen Tierkostümen. Und das Schöne daran war, es werden dazu so düster melancholische Klänge abgespielt. Aus diesem Grund wird gewarnt, die Performance sei nichts für kleine Kinder. Aber es war halt 9 Uhr morgens auf einem Spielplatz und da lassen sich die Kinder nicht vom Spielen abhalten, sodass inmitten dieser grotesken Gestalten auch die ganz normale Spielplatzaktivität stattfand und keine Seite sich von der anderen hat beirren lassen. Das war ein sehr besonderer Moment.
Ja, man merkt schon an diesen drei Abenden die Bandbreite der Festwochen. 12 Tage gehen sie noch. Sind Sie bislang zufrieden mit dem, was Sie gesehen haben? Noch kurz gesagt, Herr Pesel?
Absolut. Ich habe es schon nach der ersten Woche geahnt und hier angekündigt und bleibe dabei. Diese letzte Festwochenausgabe von Intendant Christoph Slachmölder ist neben seiner allerersten, die er 2019 sehr kurzfristig auf die Beine stellen musste, gewiss die beste, vielfältigste und auch jene mit der besten Stimmung.
Unser Kritiker Martin Pesel über 3 Premieren von den Wiener Festwochen. Herzlichen Dank, Herr Pesel.
Sehr gerne.
Trevor Paglen macht mit seiner Kunst gerne sichtbar, was andere geheim halten wollen. Und zwar geht es da vor allem um staatliche Geheimhaltung. Man könnte ihn daher als Investigativkünstler oder auch politischen Aktivisten bezeichnen. Militär und Geheimdienste interessieren ihn und alle möglichen Formen der Manipulation durch neue Medien. Für seine Installationen und Fotos greift er nach modernster Technik. Einmal hat er sogar einen Satelliten ins Weltall geschossen, der mit Hilfe eines Ballons von der Erde aus zu sehen sein sollte. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich eine Ausstellung mit Werken von Trevor Paglen in Berlin angeschaut, im neuen Berliner Kunstverein. Carsten Probst, was ist denn da zu sehen?
Ja, es sind allesamt neue Arbeiten aus diesem Jahr. Wenn Sie also in die Ausstellungsräume reingehen, dann sehen Sie als erstes so ein seltsames verspiegeltes Objekt an der Decke. Das sieht so ein wenig wie so ein Polyeder aus oder wie so ein abstrakt gefalteter Origami-Drache oder so etwas. Da können Sie sich selber drin spiegeln, so in verschiedenen Winkeln im Raum. Das ist optisch sogar schon ganz interessant, aber eigentlich ist das so etwas wie ein Modell für ein sogenanntes Palladium-Objekt. Palladium-Objekte wurden vom US-Militär, das kann man ja nachlesen, konzipiert, um den Luftraum zu überwachen, Radare und Sensoren abzulenken und elektronische Signale feindlicher Hardware aufzufangen. Also es ist eigentlich ein Modell, kann man sagen, militärisches Modell. Dann gibt es noch in der Ausstellung so Materialien, Dokumente zu Geheimdienstoperationen der 50er bis 70er Jahre zur psychologischen Kriegsführung. Es gibt eine Fotoserie zu unbekannten Objekten im Weltraum, die mithilfe so spezieller Infrarotkameras eingefangen werden. Und dann für mich eigentlich fast so ein bisschen das Highlight: in einem überlebensgroß projizierten Video sehen Sie das Gesicht von Richard Doty. Das ist ein ehemaliger Offizier der Spionageabwehr der US Air Force, der in so bestimmten Communities in den USA bekannt ist, also Geheimwissen der Regierung über UFO-Landungen und Alien-Begegnungen und sowas zu verbreiten. Und der ist echt ein begnadeter Erzähler. Also das Video ist 60 Minuten oder so lang. Man bleibt wirklich kleben an diesem Video, weil man diesen Erzählungen, diesem Gemisch aus Geheimdienstinformationen und UFO-Geschichten also immer weiter folgt und das auch wirklich sehr lustig ist.
Also das heißt, das Ganze hat seriöse Wurzeln, aber ist auch sehr gesprächswertig, ja? Unterhaltsam.
Ja, es hat so ein bisschen Erich von Däniken-Touch, kann man fast sagen. Also gerade bei Richard Doty, ich muss gestehen, bei mir hat sich ziemlich schnell der Gedanke verfestigt, das ist doch jetzt alles gestaged, das ist doch fake.
Ist es aber nicht, oder?
Vor allem ist es lustig und gerade dieses Video mit dem Spionageoffizier, aber irgendwie schwankt man dann plötzlich. Die Fotos und Aufzeichnungen zum Beispiel von diesen unbekannten Objekten, die wirken doch relativ realistisch und deswegen habe ich Trevor Paglen auch selber direkt gefragt, ist das jetzt wahr oder falsch? Ist es alles fake? Und er sagte,
the works that are photographs of the unknown objects in orbit around the Earth, that's real.
Die Fotos der unbekannten Objekte im Orbit der Erde, doch, die sind real. Es gibt so um die 300 unbekannte Objekte rund um den Planeten, von denen man nicht weiß, was sie sind. Das Militär kann sie sehen, aber eigentlich weiß man nicht viel. Darin liegt für mich die Spannung in meinen Arbeiten über diese Objekte. Wir wissen um die Tatsache der Existenz dieser Objekte. Wir können sie fotografieren und das war's. Mehr kann man nicht tun.
Ja, in der Tat, also wer Paglens Arbeit so in den letzten Jahren so ein bisschen verfolgt hat, er ist ja auch in Deutschland nicht ganz unbekannt. Er ist mit Tito Steil zum Beispiel aufgetreten, hat hier schon so ein paar Fotoauszeichnungen bekommen. Also wer die Arbeit verfolgt, der erkennt auch so ein Muster, dass es ihm also gerade immer um diese Ungewissheit geht. Was stimmt jetzt und was nicht? Was ist überhaupt real? Und alle Arbeiten, die Sie jetzt auch in der Ausstellung sehen, balancieren ganz fein auf dieser Linie von Wissen und Unwissen, Fake, Realität. Zum Beispiel diese UFO-Sichtungen, von denen dieser Richard Doty so lustig erzählt, das sind eigentlich geheimdienstliche Aktionen zur Desinformation gewesen, um von anderen geheimen militärischen Raumoperationen, Raumfahrtoperationen abzulenken. Mhm. Also alles hat irgendwie auch eine reale Bewandtnis, ist aber auch irgendwie so eine Scheinwelt.
Ja, und es geht natürlich dann auch um was in dem Moment, wo über Geheimdienstinformationen gesprochen wird. Aber Sie haben jetzt gesagt, er hat schon fotografische Auszeichnungen bekommen. Wie sieht das denn aus, was der macht? Also was ist denn das für eine ästhetische Sprache, die der wählt?
Das ist ganz interessant. Also mit Fotografien interessiert sich ja eigentlich für die Wirkung von Bildern. Und diese Fotografien, die Sie sehen, die vollziehen tatsächlich diesen Flug dieser Objekte mit speziellen Infrarotkameras nach, als so eine Linie vor dem Nachthimmel. Das sind tatsächlich durch ein Netzwerk von Weltraumfotografen gemachte, abgestimmte Aufnahmen. Das heißt, das gibt es. Aber man kann mit diesem Wissen eigentlich nichts anfangen, außer der Tatsache, dass es diese Sachen gibt und kann das sozusagen dann auch irgendwie versuchen, irgendwie auszuwerten mit irgendwelchen Dokumenten, was dann auch versucht wird. Aber das ist wirklich interessant. Das erinnert mich wirklich teilweise an Renaissance-Zeichnungen von Leonardo oder von Dürer, wo die dann versucht haben, sich zeichnend die sichtbare Welt anzueignen, ohne genau zu wissen, was sie da wirklich erfassen. Und genauso was Ähnliches ist auch. Und Paglen meint tatsächlich, diese Art von Wissenseroberung, von Ästhetik reicht tatsächlich sehr weit in die Traditionen unserer Wissenskultur zurück.
Geht er damit denn angstfrei um? Also auch zum Beispiel mit so Themen wie künstliche Intelligenz, die ja auch momentan virulent sind?
Angstfrei würde ich nicht sagen, aber er geht schon lange damit um. Und er sagt, ja, okay, natürlich ist das manipulativ und bedrohlich, je nachdem, wer das programmiert. Aber auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich etwas, was nicht vom Himmel gefallen ist, sondern was wirklich aus unserer Wissenskultur herauskommt und womit wir eigentlich schon sehr lange konfrontiert sind. Manipulation ist eigentlich was sehr Altes.
Carsten Probst über die Ausstellung Hide the Real, Show the False. Mit Werken von Trevor Paclen im neuen Berliner Kunstverein zu sehen, dort bis zum 6. August. Prometheus, Stahl, so lehrt es die griechische Mythologie, den Göttern das Feuer, um es den Menschen zu bringen. Er ist es, der deshalb als Urheber der Zivilisation gilt, und auf ihn bezieht sich auch Peter Sloterdijk in seinem neuen Roman Die Reue des Prometheus, von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung. Ein Text, in dem er über den Klimawandel und den Einsatz der fossilen Brennstoffe nachdenkt. Bei der Phil Cologne saß Sloterdijk heute Abend zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Habeck. Eine Diskussion, die Felicitas Böselager für Fazit verfolgt hat. Felicitas, das ist natürlich eine interessante Kombination, Habeck und Sloterdijk. Welche Thesen aus dem Roman haben die beiden denn diskutiert?
Ja, die haben zuerst die Grundthese des Romans verhandelt, nämlich, dass die heutige Welt bzw. die heutige Wirtschaft wie drogenabhängig von fossilen Energien ist. Also Sloterdijk sagt, dass seit der industriellen Revolution das natürliche Knappheitsmaß, also die Menge des Holzes, die uns natürlich zur Verfügung steht, dass es diese natürliche Begrenzung seither nicht mehr gibt.
Und ein Zeitalter der energetischen Maßlosigkeit beginnt, seit sich herausstellt, dass wir jedes Holzscheit nicht nur einmal verbrennen können, wie in der nachhaltigen Wirtschaftsweise, sondern dass wir jedes Holzscheit millionenmal wieder verbrennen, indem wir Hölzer aus der Erdvergangenheit in unseren Kulturhaushalt einspeisen. Dann würden wir zapfen Erdgeschichte an.
Indem wir die Kohle verbrennen. Und wir Menschen seien von dieser Kohleenergie, so die These, eben abhängig. Und diese Abhängigkeit habe sich erst in den letzten 250 Jahren entwickelt und so rasant, dass wir, also die modernen Menschen, häufig nur mittelfristig und kurzfristig denken, weil sich so viel in dieser Zeit verdichtet hat.
Der Roman wird ja sehr gelobt. Gab es heute auch Kritik?
Oh ja, und zwar ziemlich schnell. Also Habeck ist eigentlich schon in seinem ersten Wortbeitrag sofort mit Kritik eingestiegen. Ihm sei das Buch am Ende zu kulturpessimistisch, sagt er. Denn wir Menschen müssten uns nicht ganz vom Feuer verabschieden, sondern allein von der Kohle. Schließlich gäbe es ja Sonnen- und Windenergie.
Also Prometheus schön und gut, aber wo ist Ikarus? Auf zur Sonne. Denn die Strahlung oder Wind ist ja im Grunde Sonnenenergie, die wir im Moment ernten. Also das Feuer ist ja noch immer da, nur nicht in der Erde, sondern oben. Und das sind wir gerade dabei zu ernten. Und das ist doch eigentlich eine ziemlich coole Antwort darauf.
Ja, und Habeck hat außerdem kritisiert, dass die radikalen Wege, die Sloterdijk zum Teil vorschlägt, nichts bringen, wenn man den Klimawandel aufhalten will, weil man dafür Mehrheiten bräuchte, die es eben auszubalancieren gelte.
Habeck ist ja studierter Philosoph, nun ist er im Wirtschaftsministerium einer der Hauptverantwortlichen im Kampf gegen die Klimakrise in Deutschland. Was war er heute Abend, Politiker oder Philosoph?
Ich würde sagen, heute Abend war er ein philosophierender Politiker. An manchen Stellen ging es nämlich auch um ganz konkrete, ganz aktuelle politische Debatten und Entscheidungen. Sie ahnen es, beispielsweise um die Heizungsdebatte.
Wollen Sie, dass in Zukunft mit erneuerbaren Energien geheizt wird? Dann sagen eine große Mehrheit ja. Wenn Sie fragen, wollen Sie, dass in Zukunft keine Öl- und Gasheizungen eingebaut werden, sagt eine Mehrheit nein.
Das hat Habeck so vorgetragen, um klarzumachen, dass es darum geht, positive Geschichten des Zusammenhalts zu erzählen, die die Menschen motivieren, den Klimawandel verhindern zu wollen, dass man keine Katastrophenszenarien hervorbeschwören soll. Und so war es auch bei ihm ein ganz konkretes Nachdenken, philosophierendes Nachdenken über das eigene politische Handeln.
Ja, da saß dann also ein philosophierender Politiker Habeck und ein Philosoph Sloterdijk. Geht das auf, die dann gemeinsam auf die Bühne zu setzen, oder ist es am Ende dann doch eine grüne Werbeveranstaltung für Habeck gewesen?
Ja, da hatten sie schon einen richtigen Riecher. Also für Robert Habeck ist das auf jeden Fall aufgegangen. Er konnte genau das tun, wofür er zu Beginn seiner Amtszeit so gelobt wurde. Er konnte laut nachdenken, erklären, abwägen und war auch zum Teil sehr lustig, Sloterdijk im Übrigen auch. Und dann wurde streckenweise deutlich, wie unterschiedlich die beiden Männer denken, wie unterschiedlich aber auch ihre Aufgaben sind. Also der Philosoph Sloterdijk, der in sehr großen Zeiträumen denkt, in Jahrtausenden, mit zum Teil radikaleren Ideen und Thesen, beispielsweise, dass die Bodenschätze allen Menschen gehören und nicht etwa der Nation, unter deren Boden sie jetzt zufällig liegen. Und Habeck, der hat fast automatisch alle diese Thesen von Sloterdijk auf die politische und konkrete Umsetzungsmöglichkeit hingeprüft. Das ist natürlich eine Verantwortung, die Sloterdijk so nicht hat. Und das hat aber dann auch einen gewissen Reiz ausgemacht, dass Sloterdijk weiter und unmöglicher, zum Teil utopischer oder dystopischer denken konnte und dass so eine gewisse Reibung mit dem Politiker entstanden ist. An anderen Stellen waren die beiden aber auch sehr harmonisch.
Felicitas Böselager über einen Abend mit Robert Habeck und Peter Sloterdijk bei der Phil Cologne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Christian Riedl.
Der Film Lassie, ein neues Abenteuer hat beim Kindermedienfestival Goldener Spatz die Kinderjury begeistert. Die Produktion von Regisseur Hanno Olderdissen wurde heute mit dem Goldenen Spatz in der Kategorie Langfilm ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung ist auch der mit 1.500 Euro dotierte Sonderpreis des Thüringer Ministerpräsidenten für den Regisseur verbunden. Traditionell sichten Kinder bei dem Festival die Beiträge und entscheiden dann über die Gewinner. Sie vergaben in diesem Jahr insgesamt 7 goldene Spatzen als Trophäen in unterschiedlichen Kategorien. In der Kinderjury für Kino- und Fernsehbeiträge saßen 29 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren. Das Berliner Architekturbüro Bruno Fioretti Marquez ist mit der Neukonzeption des Ensembles Goethe-Nationalmuseum beauftragt worden. Wie die Klassikstiftung Weimar heute mitteilte, umfasse der Auftrag die Entwurfsplanung für die denkmalgerechte Instandsetzung und museale Neukonzeption des Museums in der thüringischen Wahlheimat des Dichters. Vor der Entscheidung gab es Verhandlungsgespräche mit den 3 Teams, die sich im Architekturwettbewerb der Stiftung im vergangenen Jahr für die Schlussrunde qualifiziert hatten. Ziel des Bauprojektes sind vor allem die Instandsetzung der historischen Bausubstanz und eine Anpassung des Hauses an zeitgemäße technische Anforderungen. Außerdem sollen die Barrierefreiheit optimiert, das räumliche Nutzungskonzept angepasst und Zugänge nutzerfreundlich erschlossen werden. Zwischen dem Axel Springer Verlag und dem ehemaligen Bildchef Julian Reichelt bleiben die Fronten verhärtet. Eine gütliche Einigung zwischen beiden Seiten scheiterte vor dem Berliner Arbeitsgericht. Wolf Siebert.
Der Axel Springer Verlag will von Julian Reichelt unter anderem 2 Millionen Abfindung zurückbekommen, die er dem damaligen Bild-Chefredakteur beim Ausscheiden aus dem Verlag gezahlt hatte. Der Verlag wirft Reichelt vor, gegen Vereinbarungen aus dem Abwicklungsvertrag verstoßen zu haben. So soll er Teile der Unternehmenskommunikation und private Kurznachrichten und Mails des Springer-Vorstandsvorsitzenden Döpfner an die Öffentlichkeit gegeben haben. Julian Reichelt bestreitet, vertrauliche Firmenunterlagen geleakt und damit gegen den Abwicklungsvertrag verstoßen zu haben. Er verklagt seinen früheren Arbeitgeber auf Schadenersatz.
Reichelt war im Oktober 2021 entlassen worden, nachdem ihm sexueller Machtmissbrauch gegenüber Mitarbeiterinnen vorgeworfen worden war. Der neue Chefdirigent der Wiener Symphoniker heißt Petr Popelka. Das gab das Orchester bekannt. Der tschechische Dirigent soll seine Stelle 2024/25 antreten. Zuvor hatte Popelka bei den Symphonikern schon öfter am Pult gestanden und war nach Angaben des Orchesters auch von einer großen Mehrheit der Musiker gewählt worden. Popelka war zunächst als Kontrabassist an der Sächsischen Staatskapelle Dresden engagiert, bevor er ans Pult wechselte. Derzeit ist er Chefdirigent der Rundfunkorchester in Norwegen und Prag.
4 Rammstein-Konzerte in München, 2 kommen noch. 2 fanden Mittwoch und Donnerstag statt bei vollem Stadion. Nur ein paar Dutzend waren es, die draußen protestierten. Das mag nochmal ein anderes Bild abgeben, wie Fans einer Band treu bleiben, die von einem handfesten MeToo-Skandal erschüttert wird. Kein Tag ohne Rammstein-Berichterstattung, kein Tag ohne neue Enthüllungen. Die Politik meldet sich zu Wort, die Anwälte bringen sich in Stellung. Die Musikbranche aber, die hält die Füße still. Klar, da gibt's was zu verlieren. Rammstein, die erfolgreichste deutsche Band weltweit, macht nicht nur sich selbst, sondern auch andere reich. Welche Mechanismen da jetzt greifen oder greifen sollten, um Strukturen aufzubrechen, die bestehende Machtverhältnisse erhalten, das ist die Frage. Und darüber habe ich mit Katja Lucka gesprochen, Geschäftsführerin des Music Board Berlin. Hallo und herzlich willkommen im Studio.
Hallo, schönen guten Abend.
Sie selbst sind in der Branche ja gut vernetzt in Ihrer Funktion als Geschäftsführerin. Wie ist denn da die Stimmung? Ist man erstaunt über das, was jetzt über Rammstein zu lesen ist? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, mehr angeekelt auch. Wobei das jetzt nicht so überraschend ist, weil man das natürlich alles sich vorstellen kann. Das übersteigt eigentlich das, was man ehrlich gesagt wissen möchte, auch so ein bisschen natürlich.
Mhm. Ja, der Spiegel hat jetzt eine große Titelgeschichte veröffentlicht. Ich will es gar nicht zitieren, nicht weil es vielleicht für uns auch eine Bedrohung durch die Anwälte gibt, sondern weil es wirklich teilweise sehr ekelhaft ist tatsächlich, was da zu lesen ist. Also organisierte Castings, organisierte Partys und noch viel mehr. Ist das Musikindustrie immanent oder ist es ein Rammstein-Phänomen?
Nee, das höre ich von, habe ich schon oft gehört und es wird so gemacht, dass es natürlich so in der Form passiert und so eine Fleischbeschauung vorher gibt und eben da nur Mädchen reinkommen, die auch gewissen Standards irgendwie entsprechen, die Typen dann gut finden. Das so, klar, hat man so jetzt vielleicht noch nicht gehört, ne? Aber wie gesagt, ich kann es ja immer nur wiederholen. Wir bewegen uns in Systemen, in denen hauptsächlich Männer unterwegs sind und die einfach an allen Stellen in diesem System ihre Helferinnen und Helfer haben. Von Solidarität, ne, irgendwie untereinander oder so ist da nichts zu spüren, sondern man hat ein geschlossenes System. Rammstein ist die größte Cash-Cow, die Universal aktuell hat. Da hängt eine große Agentur dran, da hängen unglaublich viele Menschen dran, die mit Merchandise, mit allem sehr viel Geld verdienen und dann wird eben geschwiegen. Und man darf wirklich nicht vergessen, dass, und das habe ich wirklich selber sehr oft selbst erlebt, wie mächtige Menschen aus großen Musikkonzernen und Agenturen über Frauen sprechen, über Fans sprechen, darüber, dass das Hauptsache die KünstlerInnen sehen gut aus. Ich benutze jetzt mit Absicht nicht die Worte, die benutzt wurden, weil ich hier auch niemanden retraumatisieren möchte. Aber es geht wirklich einfach um, wie kurz ist der Rock? Wie gut verkauft sich das? Es wird auch nämlich vom Produkt gesprochen. Und ich finde, alle diese Dinge, die da reproduziert werden, da geht es noch nicht mal darum, ob das jetzt ältere Männer sind oder alte Männer und das also eine alte Struktur ist. Das überträgt sich genauso auf junge Männer, die alle dieses Bild von Menschen, in dem Fall von Frauen haben, die nichts wert sind, aber natürlich etwas wert werden können, wenn sie sie zu einem Produkt machen, das gut vermarktet werden kann.
Es ist interessant, dass Sie sagen, das ist alles so männerdominiert. Vielleicht haben wir da auch einfach noch nicht drüber geredet. Also sowas wie pro Quote, was es in anderen Branchen gibt, das scheint in der Popmusikindustrie auch nicht nachgefragt zu werden, oder?
Also natürlich, wir haben ja Trendthemen, Diversity und hoch und runter und alle großen Labels, kleinen Labels, Agenturen, alle Verbände verschreiben sich natürlich diesen Themen. Es kommt trotzdem immer wieder zu Vorfällen. Es wird immer wieder versucht, Themen zu verschweigen. Es wird immer wieder Gaslighting betrieben. Also Opfer werden nicht ernst genommen. Es kommt immer wieder zu Opferumkehr, es werden immer wieder die, die beschuldigt werden, sich toxisch und machtmissbräuchlich zu verhalten, die benennen sich dann selbst als Opfer von Kampagnen und das alles wird irgendwie befeuert, ich muss das auch einfach so sagen, durch rechte Strömungen, die wir einfach in diesem Land aktuell haben, die einfach furchtbar sind und die natürlich permanent auf allem rumhacken, was irgendwie Gendern heißt, was irgendwie Empowerment heißt für alle, die keine weißen Cis-Männer sind. Und das alles in der Kombination führt, glaube ich, zu so einem Klima von, wir sind hier stark. Wir sind doch die meisten. Und das sieht man ja auch auf den Konzerten. Und wenn dann natürlich jetzt auch noch der Druck über Anwälte kommt, die jetzt alle und die Medien und alle, die irgendwas sagen, mundtot machen, auch das haben wir in anderen Zusammenhängen erlebt, dann kann ich wirklich nur sagen, wir brauchen einfach stärkere Anwältinnen, dann andere, die wiederum die verteidigen, die Opfer sind und uns da auf gar keinen Fall auch nur eine Sekunde irgendeine Form von Angst von irgendwelchen Monstern da draußen machen zu lassen.
Nils Minkmar, der hat heute in der Süddeutschen Zeitung darüber geschrieben, wie die Kulturbranche auch solche Stars schützt, die sich fehlverhalten. Wären das einfache Arbeiter auf der Straße, so der Tenor seines Textes, dann wären die ganz schnell weg vom Fenster. Wer gehört denn zu diesem Schutzpanzer, außer den Anwälten, außer den Labels noch dazu?
Also zu Konzerten in diesen Dimensionen, von denen wir hier jetzt sprechen, da sind Hunderte von Menschen beteiligt. Alleine alle, die sich um Merchandise kümmern. Es gibt Stage-ManagerInnen, TechnikerInnen, BühnenarbeiterInnen, viele Leute, die sich ums Catering kümmern. Irgendjemand muss ja auch den Alkohol, die Drogen und alles das für Backstages, für irgendetwas besorgen. Die Anzahl der Menschen, die beteiligt sind, also wenn man so ein großer Act ist, ist riesig. Das ist wie bei einer Hollywood-Produktion. Das ist wie bei Harvey Weinstein, der unglaublich viele Gehilfinnen und Gehilfen hatte. Das heißt, das System glaubt sich in Sicherheit, weil sie natürlich unendlich erfolgreich sind und unglaublich viel Zuspruch bekommen. Und deswegen kann es gar nicht sein, dass nicht sehr viele Menschen auch immer etwas mitbekommen.
Der Spiegel hat geschrieben, die Rockgeschichte ist ohne Groupies nicht vorstellbar. Die Frage ist, ob die Rockgeschichte mit Awareness-Teams vorstellbar ist. Ist das die Lösung?
Also wir arbeiten seit Jahren bei unserem Festival Popkultur mit Awareness-Teams. Und hätten wir Awareness-Teams bei gewissen Konzerten in der Größenordnung, dann würden wir darüber, dann gäbe es das Thema einfach nicht mehr. Ich glaube eher, wir brauchen andere Role Models, wir brauchen mehr wahrscheinlich Patti Smith und Janis Joplin, wir brauchen einfach die anderen. Wir können Strukturen verändern, indem wir den aktuell noch sehr, sehr vielen Opfern von Missbrauch jeder Art da draußen das Gefühl geben, dass sie gehört werden, dass sie ernst genommen werden, dass wir ihnen helfen, die richtigen Anwältinnen dafür zu finden, die mindestens genauso viel Power haben wie die anderen Anwälte. Das hilft. Also Empowerment und dafür sorgen, dass das Klima der Angst einfach keine Chance mehr hat. Und dafür braucht es starke Persönlichkeiten, natürlich starke Frauen und ganz ehrlich, auch mal ein bisschen Solidarität von den Männern da draußen. Mann, ey, habt ihr keine Töchter, Nichten, solidarisiert euch mit den Menschen, die da gerade Schlimmes erleben und vor lauter Angst sich nicht trauen, etwas zu sagen. So, gut wäre mal, wenn ein paar Leute da draußen, die auch ein bisschen irgendwie Macht haben und auch große Hallen füllen, sich dazu mal äußern würden.
Sagt die Geschäftsführerin der Förderinitiative Music Board Berlin, Katja Lucker, über Rammstein und patriarchale Strukturen in der Musikbranche. Theorema, das war 1968 der Pasolini-Film, in dem er radikal mit der Bourgeoisie abrechnete. Das erstarrte System der bürgerlichen Familie wird durch das Auftauchen eines Fremden ins Wanken gebracht. Der Fremde verführt sie nämlich alle. Die Rechte am Stoff hat sich Hans-Werner Henze schon früh gesichert, komponierte aber nicht selbst, sondern gab eine Oper bei Giorgio Battistelli in Auftrag. Der hat damals mit seiner Experimentaloper Experimentum Mundi weltweit für Furore gesorgt. Jetzt hat er sich diesen Stoff nochmal vorgeknöpft und inszeniert wurde er vom britisch-irischen Theaterkollektiv Dead Center. Wir hören mal rein. Ein Ausschnitt aus Theorema, also in einer Neuversion von Giorgio Battistelli. Jürgen König hat die Uraufführung an der Deutschen Oper in Berlin gesehen und ist jetzt im Studio. Das hört sich nach einem ungewöhnlichen Opernabend an, Jürgen König.
Absolut.
Was ist denn das für eine Musik von Giorgio Battistelli?
Naja, Giorgio Battistelli ist 70 Jahre alt, hat schon über 20 Opern geschrieben, also und zwar mit nach so verschiedenen Textern wie Shakespeare, wie Jules Verne, wie Ernst Jünger und jetzt eben Pasolini. Battistelli nutzt das große Opernorchester, wir haben es gerade gehört, souverän. Er kontrastiert es auch mit Soloinstrumenten, zwei Xylophone, zwei Akkordeons, zwei Klaviere. Diese Musik ist abwechslungsreich, sie ist sehr illustrativ, süffig auch. Also er ist überhaupt nicht theorielastig, was darf man heute noch machen und was nicht. Es ist sehr süffig, sie ist sängerfreundlich und sie reicht auch sozusagen dem Publikum die Hand. Dabei spielt Battistelli mit dem gesamten musikalischen Erbe, vor allem untersucht er die Tradition der italienischen Oper aus naheliegenden Gründen als Italiener und was aus ihr wurde. Und wir haben es gerade gehört, dieses Recita cantando, ein dramatischer Sprechgesang, das ist sehr expressiv und das ist sozusagen eines der Hauptstilmittel dieser Musik, die ansonsten mit sehr vielen Klangflächen arbeitet, das wabert minutenlang so vor sich hin, ist aber immer sehr spannend, ist auch wie manchmal filmmusikalisch, könnte auch von so einem David Lynch Film illustrieren. Also das Ganze 1,75 Stunden lang vermochte schon die Spannung zu halten.
Und wie wird diese Pasolini-Handlung übersetzt?
Das Regie-Duo fügt dem Stück eine Ebene hinzu, die bei Pasolini nicht vorgesehen ist, die auch bei Battistelli eigentlich nicht vorgesehen ist. Wir erleben eine Laborsituation. Ich muss sagen, mal wieder eine Laborsituation. Ich kann langsam keine Forscher auf der Bühne mehr sehen, aber sei es so, man betritt das Opernhaus und da laufen dann Menschen im weißen Kittel auf der Bühne herum. Auf einem Gasevorhang sind die zu untersuchenden Werte aufgelistet, Puls, Herzschlag, Blutdruck und so weiter.
Hat ja mit der großbürgerlichen Familie erstmal nichts zu tun.
Nein, also sagen wir mal so, Pasolini hat das Ganze eh schon distanziert, weil auch die Menschen in dem Film nicht als sie selbst sprechen, sondern in der R-Form. Also er legte ihr den Arm um die Schulter, er küsste sie und so weiter. Das ist auch hier bei Battistelli so. Aber jetzt kommt eben noch die weitere Distanzierung mit dieser Forschergeschichte, die ich nicht gebraucht hätte, zumal das auch nicht konsequent durchgezogen wird. Dann im zweiten Teil, wenn der Fremde wieder weg ist und diese Familie sozusagen implodiert, weil alles nur noch furchtbar ist, dann springen die Sänger in die Rolle und dann geht die Sache richtig los.
So, und Sie haben jetzt gerade schon dieses britische Theaterkollektiv Dead Center erwähnt, die ja im Theater schon ziemlich lange etabliert sind, aber Oper noch nicht so lange machen.
Das erste Mal.
War es aufregend, was man da sah?
Ja, das
außer
war,
Laborsituation.
Ja, also diese, wie gesagt, das hätte ich nur nicht gebraucht, aber sei es drum. Doch, das war schon aufregend. Man sieht auf der Bühne im Vordergrund diese Laborgeschichte mit Tischen und was man halt so in Laboren hat. Und im Hintergrund 6 Filmsets praktisch, die immer so durch Vorhänge auf und runter gefahren werden. Und da sieht man dann ein eheliches Schlafzimmer, ein Auto, in dem Sex stattfinden kann, eine Küche, ein Esszimmer und so weiter. Also Battistelli ist schon sehr eng am Film und auch am Roman, wie er gesagt hat. Und das wird sozusagen immer ein- und wieder ausgeblendet. Und das gibt der Sache schon einen enormen Drive. Zumal, wenn dann im zweiten Teil die Sänger auch wirklich agieren können und nicht vorher immer in ihren Forscherklamotten da in ihren weißen Anzügen rumstehen, dann kriegt das wirklich einen großen Sog. Und man muss sagen, das Publikum tobte. Und das ist bei einer Uraufführung ja doch nichts, was man jetzt ganz zwingend hätte erwarten können.
Das heißt, es war musikalisch, handwerklich auch gut umgesetzt, ja?
Es war grandios. Es war wirklich grandios. Das Orchester der Deutschen Oper, dirigiert von Daniel Cohen, war in Glanzform und es ist ein schweres Stück. Die Sängerbesetzung ist durch die Bank fantastisch. Davide Damiani, der schenkt dem Vater zum Schluss einen pasolinischen Urschrei, wenn er alleine nackt in der Wüste ist. Großartig. Oder auch der Tenor Andrei Danilov, wunderbar. Mitschot Marrero, Monica Bacelli und Angelis Blancas Gutin, die haben wir eben gehört. Und Nikolai Bortschew als der Fremde, der da hinkommt, singt das mit samtenem Bariton. Man kann sehr gut verstehen, warum sie alle ihm ja auf den Leim gehen, auch intellektuell sich von ihm verführen lassen. Es geht nicht nur um erotische oder sexuelle Verführung, sondern er weckt in ihnen halt irgendwie ein besseres Ich. Und dann sagt er plötzlich, ich gehe weg. Das war auch das Experimentelle, das Pasolini da einführte. Und dann sind sie alle nur noch in der Leere.
Sagt Jürgen König über Il Teorema di Pasolini. Heute war die Uraufführung der Oper von Giorgio Battistelli und die nächste Vorstellung an der Deutschen Oper ist am 16. Juni. Vielen Dank.
Gern.
Und wir machen weiter mit der Kulturpresseschau hier bei Fazit. Arno Olszewski hat die Feuilletons von morgen Samstag gesichtet.
Wer mit nur einem Blick erkennen will, wie verworren, widersprüchlich und letztlich unversöhnt die historischen und ästhetischen Verhältnisse in Deutschland sind, der stellt sich am besten in die Potsdamer Innenstadt, Breite Straße, Ecke Dortusstraße und schaut von dort aus nach Nordosten. Das empfiehlt Claudio Seidel, der ausgewiesene Potsdam-Spezialist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgt man seiner Empfehlung, sieht man einerseits den demnächst vollständig wieder aufgebauten Turm der ehemaligen preußischen Garnisonskirche, andererseits das sogenannte Rechenzentrum von 1971, seinerzeit gehobene DDR-Architektur mit westlichen Anleihen, die aber heute, so Seidel, schmucklos schlicht fast ein bisschen schäbig aussieht. Tatsächlich stecke Potsdam in einer Zwickmühle. Dem Wiederaufbau der kompletten Kirche steht das Rechenzentrum im Weg. Die dauerhafte Nutzung des Rechenzentrums scheitert daran, dass das Grundstück der Stiftung Garnisonskirche gehört. Für Seidel allerdings ist das ein wünschenswerter Modus. Das Rechenzentrum nicht auszuhalten wäre totalitär. Den Turm da wieder weghaben zu wollen, wäre dogmatisch. Wo doch beides, zusammen respektive gegeneinander, ein gültiges Bild der deutschen Verhältnisse ergibt. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, darf man es sogar schön finden. Als sehr unschön beschreibt Dirk Oschmann die binnendeutschen Verhältnisse in seinem Bestseller »Der Osten – eine westdeutsche Erfindung«, während Katrin Heuer in »Diesseits der Mauer – eine neue Geschichte der DDR« die DDR provokant einladend schildert. In der Süddeutschen Zeitung mischt sich nun die Schriftstellerin und Drehbuchautorin Anna Rabe in die Debatte um die beiden Bücher ein. Oschmann behauptet, dass Frauen nach der Wiedervereinigung besser gefördert worden wären und es auch leichter auf dem Heiratsmarkt gehabt hätten, denn Männer hätten auf dem Markt der Liebe Kapital gebraucht, das ihnen eben nicht zur Verfügung stand. Wohin soll eine solche Analyse führen? Man könnte darüber lachen, wäre es nicht erschreckend misogyn. Da wir Oschmanns Buch und viele Nachwendeschicksale in den neuen Bundesländern kennen, erlauben wir uns zu sagen, Rabes Paraphrase von Oschmanns Argument ist ziemlich tendenziös und die Unterstellung von Misogynie allzu billig, womit wir übrigens eine Forderung der SZ-Autorin erfüllen. Sie lautet schlicht genug, es ist gut, dass wir einander widersprechen. Die Tageszeitung bespricht unterdessen Rammsteins Auftreten im Münchner Olympiastadion und kommt zu einem ähnlichen Ergebnis wie zuvor bereits andere Blätter. Jetzt erst recht, sagen sich viele Fans. Trotz der Vorwürfe gegen Till Lindemann läuft die Show wie immer. Oder zumindest fast. Statt das weiter zu vertiefen, zitieren wir lieber aus Johann Vogts Kritik der dreiteiligen ARD-Doku-Serie Dirty Little Secrets. Thema: die miesen Zustände in der Musikindustrie. Am Ende bleibt die Erkenntnis, Spotify zieht Musikersternchen innen ab. Eventim hat sich durch eine aggressive Ellbogenmentalität eine Monopolstellung im Ticketverkauf erkämpft, wodurch Musikersternchen innen auch im profitablen Live-Bereich in Abhängigkeitsverhältnisse geraten. Die einzigen Gewinnersternchen innen sind dubiose Geistermusikersternchen innen, die unter unzähligen Pseudonymen generische Pianomusik produzieren und damit Hunderttausende Euro umsetzen. Fazit: Popmusik ist am Arsch. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Tonsteine-Scherben-Slogan »Macht kaputt, was euch kaputt macht« doch noch durchsetzt. Johann Vogt in der Taz. Falls Sie Kopfhaare und Frisuren spannend finden, sollten Sie im Berliner Tagesspiegel den Artikel »Blutspur im Haarsalon« aufschlagen. Katrin Hillgruber bespricht »Medusa Deluxe«, den Debütfilm des britischen Regisseurs Thomas Hardiman, in dem es um einen Frisurenwettbewerb, Haarskulpturen wie Inverted Pear, den ghanaischen Mehrfachdutt, aber auch um einen grausigen Mord geht. Die Figur Cleef formuliert darin ein Credo, mit dem wir selbst nichts anfangen können, denn wir rasieren uns den Kopf regelmäßig radikal. Aber vielleicht fällt Ihnen Cleefs Credo wieder ein, wenn Sie das nächste Mal in den Spiegel blicken. Es lautet: Dein Haar ist die Krone, die du niemals abnimmst.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Otzesek. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.